Hallihallo, Hallöle und einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Wir haben es den 27.04. und sind hier wieder in einer kleinen Runde mit einem wundervollen Gast zusammengekommen. Heute wieder am Start mit mir, Pflanzi und Meyers, und wir haben mitgebracht Crane. Wir möchten uns heute tatsächlich nochmal ein bisschen über ein nicht ganz so schönes und nicht ganz so holsames Thema unterhalten. Das war hier auch vor ein paar Wochen schon mal Thema, mit der gleichen Besetzung ohne mich. Deswegen dachten wir uns, wir greifen das Ganze nochmal ein bisschen auf, alleine schon, weil es ein Thema ist, das unserer Ansicht nach nie alt wird und gerade in unseren Communities und unter unserer Zuhörerschaft, möchte ich mal sagen, sicherlich die ein oder andere Person trifft, die da selbst mit relaten kann. Und dementsprechend möchte ich das Vorgeplänkel und die Einleitung hier gar nicht so lange machen. Pflanzi, Meyers, Crane, hallihallo, schön, dass ihr alle da seid. Und
Hallo.
Sehr schön. Vielleicht fangen wir am besten einfach mal damit an. Das Thema sind Depressionen. Wie erwähnt, hatten wir das in einer Podcast-Folge auch mit Crane zusammen schon mal behandelt. Da konnte ich leider nicht. Und auch aus rein egoistischen Gründen hatte ich dann gesagt, wir müssen das unbedingt mal wiederholen. Nicht nur, weil eben das Thema nie alt wird, sondern auch, weil nicht zuletzt Nana und ich auch betroffene Personen sind, was das angeht. Und dementsprechend, ja, vielleicht mögen Pflanzi und Crane, für diejenigen, die die ursprüngliche Folge nicht mitbekommen haben, nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es da ging, beziehungsweise worüber ihr euch unterhalten habt. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen besser, als wenn ich das jetzt als derjenige, der das im Nachgang gehört hat, versuchen würde, nachzuerzählen oder in eigenen tapsigen Worten zusammenzufassen.
Ja, also wir haben uns eigentlich prinzipiell über auch private Anekdoten unterhalten und haben auch mal so ein paar Statistiken vorgelesen. Wir wollten einfach mal so ein bisschen Awareness dafür schaffen, für das Thema. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, würde ich schon fast sagen. Und heute wollten wir dann nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen und auch deine Ansicht dazu nochmal hören.
Dann hoffe ich tatsächlich, dass ich da auch irgendwas Brauchbares und Konstruktives zu beitragen kann. Bei mir beschränkt sich es natürlich, oder was heißt beschränkt sich es bei mir, sind das natürlich hauptsächlich eigene Erfahrungen aus dem, ich sage jetzt mal, Verlauf dieser Krankheit, den Nana und ich zum Beispiel am eigenen Leib dann auch an sehr vielen Stellen erlebt haben und erleben. Aber ja, grundsätzlich würde ich auch ganz gerne nochmal von Grund auf dann an dieses Thema rangehen und dann gucken wir mal, wohin das Ganze führt. Was natürlich, denke ich mal, auch die ZuhörerInnen interessieren würde, inwieweit Crane an der Stelle dann tatsächlich auch in dem Thema eingebunden ist, beziehungsweise wie Crane tatsächlich auch dazu kommt, ich sag mal, eine Expertise in diesem Gebiet aufgebaut zu haben. Das, wenn das jetzt irgendeinen Sinn ergibt, was ich hier gerade sage, nehmt es mir nicht allzu übel. Ich bin heute nicht ganz auf der kognitiven Höhe, aber ich glaube, wir kommen da trotzdem irgendwie durch.
Wir alle nicht. Das wird richtig gut heute.
Kann gar nichts schief gehen.
Ja. Bei mir ist es auch sehr viel eigene Erfahrung. Da hatten wir ja in der ersten Folge auch drüber gesprochen. War ja zum Reinkommen sowieso sehr viel Eigenwahrnehmung darum. Ja, und aber auch abseits davon habe ich mich da sehr viel mit dem Thema auch beschäftigt. Auch im Zuge meiner ersten Ausbildung war das oft Thema. Und dann auch tatsächlich diese sachliche Ebene, fachliche Ebene. Also so ein bisschen beides zum Glück. Und es ist ganz spannend, das teilweise abzugleichen. Für mich selber merke ich auch immer wieder.
Ja, vielleicht an der Stelle für diejenigen, die das auch nicht wissen und natürlich auch nur, wenn du das erzählen magst, weil du sagtest, während deiner Ausbildung magst du ganz kurz erklären, in welchem Bereich du da unterwegs bist bzw. warst und wie es dann im Rahmen der Ausbildung dazu kommt, dass man sich mit so einem Thema beschäftigt.
Also meine erste Ausbildung war in einem anderen Bereich, als ich jetzt bin. Das war Ergotherapie und da gab es eben auch die psychologischen Modelle, Praktika in psychiatrischen Einrichtungen und hatten wir auch ein ganzes Unterrichtsfeld zu dem Thema und Depressionen war da eins der großen Themen, die auch sehr ausführlich behandelt wurden. Das war damals auch, bevor ich selber dann in die Klinik gekommen bin. Und das waren dann die ersten Male, wo ich auch wirklich aktiv Sachen wiedererkannt habe. Und ja gut, die Ausbildung hatte ich in der ersten Folge hier auch schon angerissen, dass ich die dann auch abgebrochen habe, um eben in die Klinik zu gehen. Und heute mache ich was in einem gestalterischen Bereich, hat also nichts mehr damit zu tun. Trotzdem ist dieser Background natürlich auch da. Also ich habe die Ausbildung 2,5 Jahre gemacht. Hätte noch ein halbes Jahr gefehlt, dann wäre ich fertig gewesen. Also schon einiges mitgenommen. Aber jetzt auch wenn es ein anderer Bereich ist, habe ich die neue Ausbildung eben in so einem Reha-Kontext gemacht. Für Menschen, die eben psychische Probleme haben und wieder eingegliedert werden müssen in den Arbeitsalltag. Und habe da auch noch sehr viele Sachen mitgegeben bekommen, weil das eben auch das Ziel der Einrichtung war, da entsprechend unterstützen zu können. Ich hatte da also wirklich das Glück, sehr, sehr viel mitnehmen zu können.
Ja, und weil du auch gerade sagtest, du hast die Ausbildung dann, also die erste Ausbildung nicht zu Ende geführt, aber natürlich bleibt das ja logischerweise auch hängen. Und gerade wenn du dich dann in dem anderen Bereich auch wieder in so einem Themengebiet dann bewegst, auch wenn es jetzt nicht per se der medizinische Bereich ist, bleiben natürlich auch dann die Berührungspunkte nicht aus, möchte ich meinen. Ja. Von daher, was an der Stelle vielleicht dann auch tatsächlich interessant ist, du hast es gerade angesprochen, ihr habt das ja in der ersten Folge, in der sich das um das Thema gedreht hat, auch behandelt. Aber wir müssen ja auch ein bisschen davon ausgehen, dass jetzt Menschis dabei sind und zuhören, die erste vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder nicht gehört haben. Gerade bei Depressionen ist ja, man spricht immer gerne von einer Volkskrankheit, die vernachlässigt wird und gar nicht so sehr auf dem Radar ist, sei es jetzt aufgrund dieser teilweise auch immer noch vorherrschenden gesellschaftlichen Tabuisierung oder sei es dann aufgrund irgendwelcher persönlichen Befindlichkeiten, dass man sich einfach nicht als depressiven Menschen, sage ich mal, outen möchte, weil das eben dann mitunter einen schweren gesellschaftlichen Stand hat. Vielleicht fangen wir da mal damit an, wie sich überhaupt Depressionen äußern können, beziehungsweise woran man bei sich selbst auch erkennen kann, dass da vielleicht irgendwas im Argen liegt und dass man vielleicht mal ein bisschen drauf gucken sollte. Weil das ist ja, glaube ich, auch so ein Dauerbrenner, gerade wenn wir uns über Depressionen unterhalten, dass vielen tatsächlich gar nicht bewusst ist, dass sie diese Krankheit mit sich rumschleppen.
Ja, da könnten wir natürlich nochmal drauf eingehen. Das hatten wir auch leicht angerissen in der letzten Folge, also in der letzten Sonderfolge. Aber wir sind zum Beispiel über den Ansatz reingegangen, wie es bei uns war. Das war natürlich sehr selbst motiviert quasi, unsere Ansicht zu dem Thema. Wir haben aber auch teilweise die Infos von der Seite frnd.de genutzt, weil diese Seite das unglaublich gut zusammenfasst. Die war auch beim letzten Podcast verlinkt. Die könnten wir, glaube ich, diesmal auch nochmal verlinken. Aber wollen wir da jetzt einfach die Symptome runtersprechen, die auf der Seite stehen? Oder wie möchtest du es gerne haben? Also wir können da...
Ja, wir könnten tatsächlich mal bei einer Symptomatik einsteigen, weil das ist, glaube ich, auch ein gar nicht so uninteressantes Thema. Die Symptomatik ist ja etwas, was nicht unbedingt direkt auf Depressionen schließen lässt, weswegen sehr, sehr viele dann auch gar nicht so wirklich, ich sage mal, ich glaube, man kann es die Awareness haben, ich glaube, das kann man schon so sagen, da überhaupt mal ein bisschen bei sich selbst auch tiefer zu forschen, woran denn das liegen kann. Und natürlich ist dann auch so ein Problem, dass viele, ich sag mal, wo landest du, wenn du so eine Symptomatik bei dir selbst erkennst, in der Regel zuerst? Das ist ja meistens dann bei Hausärztinnen und die Diagnostik da, gerade was den Bereich angeht, ist, glaube ich, durchaus verbesserungsbedürftig. Von daher... Ja, lasst uns doch einfach mal mit den Symptomen tatsächlich anfangen. Ich glaube, das ist ein relativ guter Einstieg für so ein Thema. Gerade weil ihr eben auch sagt, ihr habt das in der ersten Folge angerissen. Wie gesagt, ich habe die ja auch nur im Nachgang gehört. Deswegen meinte ich auch, es vielleicht tatsächlich besser, wenn ihr als diejenigen, die das in dem ersten Run schon behandelt hatten, nochmal zusammenfasst, als wenn ich das jetzt versuche nachzuerzählen. Von daher, ja, lasst uns einfach mal über die Symptomatik einsteigen, weil ich glaube, da können alle in der Runde hier dann auch ein bisschen was wieder aus eigener Erfahrung zu beisteuern und vielleicht kann ich da dann tatsächlich auch den Werdegang bei Nana und mir noch ein bisschen mit reinbringen. Ich denke, so von den Anfängen, wie das bei uns allen erkannt wurde, unterscheidet sich es dann ja, nicht grundlegend, aber in Feinheiten schon und wie das dann auch weiterging und wie dann irgendwelche Behandlungen eingestiegen wird oder wurde. Von daher, ja, wie äußert es sich? Was sind die Symptomatiken und woran könnte man vielleicht schon mal erkennen und so ein Indiz erkennen, dass man da unter Umständen selbst betroffene Person ist? Und dann können wir ja an der Stelle einhaken und weitergehen. Was tut man dann idealerweise auch, wenn das so ist?
Ja, also ich habe auch mal, gut, ich muss es gerade aus organisatorischen Gründen nennen, ich habe es uns auch noch mal allen vorgelegt, dass auch jeder damit relaten kann und das auch mitlesen kann. Also ich würde jetzt einfach mal die Hauptsymptome, die jetzt so von Fachärzten genannt werden, einfach mal vorlesen. Gedrückte Grundstimmung, tiefe Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit und Energielosigkeit, oft schon nach kleinen Anstrengungen.
Das ist auch so ein Punkt, gerade die gedrückte Stimmung und gerade diese Antriebslosigkeit. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das wird auch gerade, wenn du dich denn dann mal an Ärzte wendest, und da ist ja in der Regel dann wirklich immer die erste Anlaufstelle der Hausarzt bzw. Hausärztin, da ist, glaube ich, dann wirklich schon so der erste Knackpunkt, an dem es ganz massiv schief gehen kann. Und dann kommt man halt auch relativ schnell in so eine Spirale, dass Symptome aufgrund ganz, ganz anderer Diagnostik behandelt werden und damit halt auch falsch behandelt werden und in dem Fall dann natürlich diese Depression und dieser latente Zustand, der dann im Hintergrund herrscht, ziemlich schnell auch und ziemlich unschön in eine richtig heftige Abwärtsspirale führen kann.
Oh ja, ja. Also ich meine, ich habe jetzt alleine bei den Hauptsymptomen schon von 3 Punkten 3 erfüllt, trotz Behandlung. Ja, das geht dann immer weiter nach unten, wenn es gar nicht behandelt wird. Und deswegen auch nochmal mein Aufruf, oder ich denke unser Aufruf, wenn ihr da schon was bemerkt, ist es niemals falsch, sich mal bei einem Arzt oder einer Ärztin zu melden und schon mal abklären zu lassen. Also wenn das schon 3 Punkte sind, die auf eurer Liste stehen, dann ist es vielleicht schon mal ein guter Einfall, zum Arzt zu gehen.
Ja, ja.
Ich würde da gerne was ergänzen, weil, wo sind die denn jetzt hin? Mein Gott. Also bei den 3 Hauptpunkten, wo Pflanzi ja auch gerade gesagt hat, dass die bei ihm alle erfüllt sind, kann ich tatsächlich sagen, als ich meine sehr schwer depressive Phase hatte, nachdem ich dann eben auch in die Klinik gekommen bin, war das bei mir das exakte Gegenteil, was Antriebslosigkeit angeht. Also ich habe den ganzen Tag, wenn ich nicht gearbeitet habe, sobald ich zu Hause war, habe ich den ganzen Tag da gesessen und an meinem damaligen Projekt gezeichnet. Also ich war unfassbar produktiv, ich habe mich da unfassbar reingestürzt. Alles andere, ich hab kaum noch gegessen, ich habe soziale Kontakte, alles weg, aber das tatsächlich das exakte Gegenteil, weil ich extrem überkompensiert habe und es in so eine manische Phase komplett abgedriftet ist über Monate. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich dachte, ich könnte Depressionen haben, aber jetzt, wenn ich das sehe, das trifft gar nicht auf mich zu. Also es sind natürlich einfach Symptome, die typisch sind, die jetzt aber auch nicht kein Ausschluss für andere Sachen sind. Also kann auch einfach wirklich das exakte Gegenteil sein.
Ja, das ist ein guter
Punkt. Sehr guter Einwurf.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das ist tatsächlich auch eine der Gefahren. Und das ist schön, dass du das an der Stelle ansprichst, weil, und das wird ja auch immer ganz gerne vernachlässigt, selten kommt eine Depression oder eine Depressionsdiagnose alleine. Also in aller Regel sind da ja auch noch ganz, ganz andere, ich nenne es jetzt mal Einschränkungen im Spiel. Ganz wichtiges Stichwort auch, weil du gerade meintest, du warst dann überproduktiv und hast überkompensiert, ist ja in der Regel auch, also wohlgemerkt in der Regel, und auch da spreche ich dann aus ganz eigener Erfahrung, da kommen wir dann noch dazu, ist ja zum Beispiel auch gerade ADHS ein Thema, das mit Depressionen sehr stark einhergeht oder einhergehen kann. Und weil du auch gerade meintest, ja, letzten Endes ist das ja auch so eine Art Hyperfokus, den du dann in dem Moment aufbaust, eben um überkompensieren zu können. Inwieweit, für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben, trifft das bei dir, Crane, zum Beispiel zu? Und dann können wir uns mal kurz drüber unterhalten, wie das zum Beispiel auch bei mir damals war und wie sich das dann irgendwann geäußert hat.
Entschuldigung, kannst du die Frage wiederholen? Die war jetzt sehr lang.
Ja, die war sehr lang und sehr, sehr, sehr chaotisch. Nein, Quintessenz der Frage, Depressionen oder eine Diagnose Depression geht ja selten nur mit dieser Diagnose einher. Das heißt, im Normalfall, und das kennen wir ja aus eigener Erfahrung an vieler Stelle, geht das mit anderen Diagnostiken noch einher.
Ja, wir haben das letztens spaßeshalber auch gesagt, dass ich das so ein bisschen sammle wie so Pokémon-Karten. Diagnosen tatsächlich. Also das ist natürlich auch ein bisschen Coping, aber es stimmt tatsächlich. Auch ist dann alles im Nachhinein dann erst diagnostiziert worden, auch bei mir, was eben angesprochen wurde, ADHS, Autismus, Angststörungen, da kam wirklich extrem viel zusammen. Und das sorgt dann eben auch dafür, dass das teilweise atypische Symptomatiken sind, als eine ganz blöd ausgedruckt, eine einfache Depression, ohne das jetzt irgendwie verharmlosen zu meinen. Das macht es ja halt umso komplizierter.
Ja. Ja, das ist das, was ich auch meinte. Ne? Das ist mal die einfache oder die alleinige Depression ist tatsächlich, glaube ich, in diesem Krankheitsbild auch eher die Ausnahme. Also sobald du anfängst, da an der Oberfläche zu kratzen, wenn du Symptome erkennst und das dann auch wirklich richtig behandelt wird, beziehungsweise du dann auch an die richtigen Ärzte gerätst oder dich an eben diese wendest, kann das ja tatsächlich in vielen Fällen dann so die berühmte Büchse der Pandora sein, die du öffnest und plötzlich kommt da sehr, sehr viel ans Tageslicht, was da eigentlich Hand in Hand geht und ja, gerade in dem Bereich und bei solchen Krankheiten ist es ja tatsächlich ein Ding, dass das eine das andere dann pusht und immer weiter aufeinander aufbaut und dann eben, wie gesagt, wenn nicht erkannt oder zu spät erkannt oder falsch erkannt und behandelt wird, sehr, sehr schnell in ganz, 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 ganz hässliche Abwärtsspiralen geht. Und gerade an dem Punkt ist es dann halt auch wichtig. Und deswegen machen wir ja solche Geschichten wie die heute hier, überhaupt erstmal zu erkennen, was kann es denn sein, was bei mir da schief läuft? Und was halt auch sehr, sehr wichtig ist, ist, sich dann wirklich auch mal ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen, was dann auch wieder so ein Problem ist, weil das in unserer, ich sag mal, eher schnelllebigen und ja, aufmerksamkeitsarmen Zeit echt auch wieder ein Problem darstellen kann, weil viele einfach die Zeit oder die Kappas gar nicht mehr haben, sich wirklich mal mit sich selbst zu beschäftigen und auch auf das zu hören, was der Körper versucht, einem zu vermitteln. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, es ist ja in den Hauptsymptomatiken schon so ein bisschen mit abzulesen und abzusehen. Ich glaube, so bei der breiten Masse der Bevölkerung ist gerade Depression immer so ein Thema, das wird selten dann wirklich mit körperlichen Symptomen in Verbindung gebracht. Und das ist ein ganz gewaltiger Trugschluss. Vielleicht sollten wir da auch mal so ein bisschen einhaken. Weil es ist eben nicht so, dass du dann nur irgendwie komische Gedanken hast oder dass du eine schlechte Stimmung hast. Nein, das ist ja auch wirklich in der Tat so, dass sich das sehr, sehr schnell auch in körperlichen Symptomen äußern kann. Und ich weiß nicht, Pflanzi, Myers, Crane, vielleicht habt ihr da auch irgendwie so ein paar Punkte, die man da mit einbringen kann, wie sich das dann äußern kann. Und unter Umständen habe ich da dann auch noch so ein paar Anekdoten zum Besten zu geben, wie sich das dann auch über die Zeit entwickeln kann, wenn eben falsch oder nicht diagnostiziert wird.
Ja, also bei mir, also ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen, aber die Schlafstörungen waren bei mir ein ganz großes Problem. Also es gab bei mir Phasen, da habe ich sehr viel schlafen müssen, um quasi den Tag rumzubekommen. Oder aber, ich konnte gar nicht schlafen, weil in mir alles pulsiert hat. Also ich konnte dann einfach nicht schlafen. Was dann wiederum irgendwann wieder in eine Phase überging, wo ich sehr viel geschlafen habe. Also es war so ein Hin und Her. Bei mir war es auch der Gewichtsverlust. Ich meine, ihr habt meine Story so ein bisschen mitbekommen. Ich habe 20 Kilo innerhalb von 2 Monaten verloren. Das ist nicht gesund. Das ist absolut gar nicht gesund. Also in meiner schwersten depressiven Phase war das wirklich extrem. Ich litt dauerhaft unter Kopfschmerzen. Solche Dinge. Also Gliederschmerzen auch tatsächlich. Gliederschmerzen sind auch so ein Phänomen bei mir gewesen. Magen-Darm-Beschwerden. Ich glaube, das kennt auch jede depressive Person, dass es da zumindest irgendwie so im Darmbereich nicht mehr ganz so toll ist. Ja, Müdigkeit habe ich erwähnt. Müdigkeit ist halt ein ganz großer Punkt durch diese Schlafstörung. Erschöpfung auch, denke ich mal, geht auch einher damit. Energielosigkeit hatten wir auch schon bei den Hauptsymptomen. Ja, sonst Rückenschmerzen ist auch sehr häufig, weil du ja verspannt bist. Du bist ja nicht glücklich. Du bist ja dauerhaft angespannt. Und das wirkt sich dann auch irgendwann auf die Gelenke aus. Ja.
Du bist permanent unterschwellig in diesem Zustand unter Dauerstrom und natürlich hat das dann auch körperliche Auswirkungen. Ja. Und das
immer lang.
Halt auch, ja, das wird halt auch sehr, sehr oft vernachlässigt. Ja.
Mit Rückenschmerzen kann ich auch auf jeden Fall relaten. Das habe ich momentan nämlich sehr stark. Und auch generell Gelenkschmerzen. Ich weiß auch nicht, was auch dazu kommt. Mit dem Schlaf ist auch sehr interessant, weil ich könnte den ganzen Tag pennen und bin danach immer noch müde. Das ist auch richtig toll, sowas. Innere Leere steht hier zum Beispiel bei Zusatzsymptomen, ne? Hast du Konzentrations- und Entscheidungsschwierigkeiten, mangelndes Selbstwertgefühl. Auch noch Punkte zum Beispiel. Viele haben bestimmt auch mit Ängsten zu tun. Rückzug. Ja.
Gerade auch die Thematik, wenn es um Schlaf beziehungsweise also in beide Richtungen, sowohl wenn es um Schlafmangel geht, ist ja relativ klar. Schläfst du zu wenig oder kommst du nicht zur Ruhe, ist das natürlich auch wieder so ein Punkt, wenn sich das über längere Zeiten zieht, dann hast du da relativ schnell ein Problem, weil du einfach auch überhaupt nicht mehr belastbar oder leistungsfähig bist. Andersrum, was du zum Beispiel auch gerade erwähnt hast, dieses übermäßige Schlafen und diese permanente Müdigkeit, die dann auch vorherrscht, ist ja auch was, worauf man durchaus achten sollte. Also wenn jemanden das selbst betrifft, dass du permanent irgendwie so abgeschlafft bist und eigentlich nur pennen kannst und dann nach irgendwie einem 10-Stunden-Schlaf aufwachst und dir denkst so, ach, jetzt könnte ich mich eigentlich direkt wieder ins Bett legen, ist das ja auch schon so ein Indiz dafür, dass der Schlaf an sich einfach nicht zu einer Ruhephase und nicht zu einer Erholung führt. Das heißt, da kannst du schon relativ gut dran erkennen, dass das unterbewusst der Kopf eben permanent am Arbeiten und am Kompensieren ist, aber du einfach nicht in diese Erholungsphasen kommst. Und wenn ich das richtig noch im Kopf habe, ich glaube, Crane, Pflanzi, darüber hattet ihr es ja auch in der ersten Folge so ein bisschen. Und Crane, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen relaten, was das angeht.
Es schwankt bei mir auf jeden Fall sehr. Ich musste gerade die ganze Zeit dran denken, wie ich beziehe mich immer auf 2019, weil es 2019 halt so heftig war. Da habe ich kaum geschlafen. Also ich brauchte es nicht. Ich wollte es ja auch nicht. Wir hatten ja es ja auch gerade mit dem Hyperfokus, dass ich ja auch quasi, ich hatte dann einen 8-Stunden Arbeitstag mit insgesamt 2 Stunden Zugfahrt noch hinten drauf. Dann kam ich nach Hause, hab nichts gegessen und angefangen zu zeichnen. Bis dann halt irgendwann mal so mitten in der Nacht habe ich mich dann hingelegt, hab dann 3 Stunden geschlafen und ging es wieder von vorne los. So retrospektiv weiß ich gar nicht, wie das überhaupt so lange laufen konnte. Ich habe auch damals gelogen und gesagt, ich habe auf der Arbeit gegessen, weil ich nichts essen wollte. Dann bin ich auch bei Pflanzi, ich habe auch sehr viel abgenommen. Ja, und dann danach hatte ich es aber, wie Meyers gerade gesagt hatte, auch, ich konnte auch die ganze Zeit schlafen und bin nicht wach geworden. Und ehrlich gesagt bin ich da noch ein bisschen immer noch dabei, dass ich das wieder rauskriege, dass ich so einen blöden Tag nicht durchstehen kann, ohne mich hinzulegen. Weil eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf.
Ja, das ist auch tatsächlich so ein Ding. Das kann ja dann auch wirklich immer, ich sage jetzt mal so, in Wellen auftreten. Das ist auch was, worauf man dann an der Stelle achten sollte. Und wie ihr das eben beide auch angesprochen habt, da kann es auch vorkommen, dass du dann eben durchaus diese Phasen hast, wo du permanent unter Strom bist und eigentlich so gefühlt überhaupt keinen Schlaf brauchst und das dann eben manchmal auch schon Auswüchse annehmen kann, dass das Umfeld dann tatsächlich auch schon anfängt nachzufragen. Das ist übrigens auch schon so ein Indikator dafür. Also wenn Menschen, die euch nahestehen zum Beispiel, anfangen, euch darauf anzusprechen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, vielleicht auch mal einen Moment innezuhalten und in sich zu gehen und mal drüber nachzudenken, ob da nicht was dran sein könnte und ob das nicht vielleicht wirklich ein Problem ist. Und gerade wenn ihr dann auch feststellt, dass das in Phasen abläuft, ist meiner Meinung nach schon ein dringender Handlungsbedarf angesagt. Weil eben gerade dieses, du hast Phasen, wo du dann über Wochen, Monate und teilweise auch länger quasi überhaupt nicht zur Ruhe kommst und kaum Schlaf abkriegst und es dann irgendwann einen Punkt gibt, an dem das dann ins krasse Gegenteil umschlägt, dann sollten eigentlich spätestens da schon alle Alarmglocken an sein. Vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil gerade bei Depressionen und ADHS, was ja sehr oft einhergeht, ist noch ein ganz anderes Problem. Da kann ich jetzt so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung sprechen. Bei mir zum Beispiel war das so, ich bin jetzt auch nicht mehr unbedingt die jüngste Person, die hier gerade rumrennt. Bei mir gab es tatsächlich im zarten Alter von 5, 6 Jahren durch den Kinderarzt damals den Verdacht, dass da irgendwas mit ADHS im Spiel sein könnte. Jetzt unterhalten wir uns da über die frühen 80er Jahre. Da war das schon überhaupt eine Seltenheit, dass gerade ein Kinderarzt überhaupt mal gerade in Deutschland auf dieses Thema überhaupt aufmerksam gemacht hat oder aufmerksam wurde. Das war ja eigentlich noch überhaupt kein Ding. Also da wurde ja tatsächlich in diese Richtung noch so gut wie gar nichts diagnostiziert, geschweige denn, dass Kinderärzte irgendwie geschult gewesen wären. Und ja, wenn man sich jetzt dann auch nochmal das gesellschaftliche Bild aus dieser Zeit ein bisschen vor Augen hält und das zugegebenermaßen mittlerweile ein bisschen besser ist, aber immer noch deutlich ausbaufähig, dann war das damals ja nochmal ganz, ganz anders tabuisiert, als es heute ist. Und was hatte das zur Folge? Ja, der Arzt hatte damals meine Mutter darauf angesprochen. Und ja, die Reaktion war halt sehr, sehr bezeichnend an der Stelle. Und das zeigt dann auch die Stigmatisierung, die Tabuisierung solcher Geschichten. Das wurde instant verneint und es fielen dann halt auch solche Sätze wie, ja, nee, das kann überhaupt nicht sein, das kann ja nicht angehen, dass das Kind gestört ist. Das geht ja gar nicht klar. Und anstatt sich dann damit auseinanderzusetzen und vielleicht doch mal auf den Mediziner zu hören an der Stelle, war das Mittel der Wahl, den Arzt zu wechseln und sich dann von dem neuen Arzt bestätigen zu lassen, dass das natürlich völliger Quatsch war, was der andere da erzählt hat. Und das kann ja natürlich gar nicht sein, weil das sind ja sowieso Diagnosen und Krankheiten. Ja, die werden da erfunden und das wird dann so in den Raum geworfen, um Psychopharmaka verkaufen zu können. Also das war auch der Sprech, der damals dann ganz gerne genutzt wurde und der ja auch bis heute nicht so ganz raus ist. Und bei solchen Geschichten, ja, das ist halt ein Rezept für ein Desaster. Wenn du das in solch jungen Jahren schon unbehandelt lässt und einfach ignorierst, dann kannst du im Prinzip schon die Uhr danach stellen, bis dann eben aus einem ADHS-Verdacht ein wirklich ausgewachsenes Problem wird. Und dann kannst du wiederum die Uhr danach stellen, wie lange das dauert, bis sich aus sowas dann auch Depressionen entwickeln.
Ja.
Und dann hast du das sehr schnell sehr, sehr viele Probleme und dann sitzt du irgendwann im gesetzteren Alter mal plötzlich davor und denkst dir so, was läuft hier eigentlich schief?
Das deckt sich sehr mit meinen Erfahrungen. Also wir hatten letztes Mal ja auch das Thema, warum ich geschieden bin, beziehungsweise was danach passiert ist, aber wie es überhaupt zu dieser Scheidung kam, fing ja eigentlich schon in meiner frühesten Kindheit an. Also ich habe eine Sozialphobie und die wurde nie behandelt, weil meine Eltern ähnlich dachten. So, das kann ja nicht sein, der ist einfach nur ein bisschen introvertiert. Der ist einfach nur, der hat keine Lust auf Kontakte. Das wurde aber irgendwann so schlimm, dass ich nicht mal zu meinen Schwiegereltern konnte, was natürlich dann wieder für soziale Probleme gesorgt hat, was dann wieder in diese Teufelsspirale überging, dass eben mich Menschen dann verlassen haben. Also wirklich verlassen haben, was dann wieder meine Depression weiter verstärkt hat. Also das ist wie eine Teufelsspirale, ja.
Ja, ist das, was ich meinte, ne? Wenn das unbehandelt oder unerkannt bleibt oder eben dann im schlimmsten Fall, wie eben auch bei dir oder auch bei mir dann, von der elterlichen Seite oder von der familiären Seite her einfach entweder kleingeredet oder gar nicht ernst genommen wird und dann eher versucht wird, den Verdacht oder die Symptome, die von einem Arzt erkannt wurden, kleinzureden oder zu versuchen, das irgendwie aus der Welt zu schaffen, weil das passt ja nicht ins gesellschaftliche Bild und das kann ja alles gar nicht sein. Ja, dann hast du sehr schnell Probleme und dann hast du vor allem auch Probleme, die sich dann auf das spätere Leben so unglaublich hart auswirken. Wie formuliere ich das? Ja, um überhaupt wieder auf den Grund solcher Gespräche und solcher Podcasts zu kommen, da muss viel, viel mehr Awareness geschaffen werden und das findet immer noch viel, viel zu wenig statt. Das findet auch in der Öffentlichkeit viel zu wenig statt. Und was dann halt auch immer ganz oft mal passiert, und das sind solche Sprüche, und ich glaube, da kann jeder von uns relaten, weil du auch sagtest so, ja, der ist einfach ein bisschen unterfordert oder so. Sowas kommt dann ganz gerne. Oder was ich auch sehr oft gehört habe, und das sind so diese Totschlagsprüche. Ich glaube, jeder von uns hier auch in der Runde kriegt mittlerweile schon Hassfantasien und Aggressionen, wenn diese Sätze fallen wie, ja, was ist denn so, jetzt stell dich doch mal nicht so an, du musst einfach mal ein bisschen raus an die Luft und du musst doch einfach mal nur ein bisschen lächeln, das ist doch alles nicht so schwer.
Ja, das hatten wir auch beim letzten Mal schon. Da sind wir auch sehr kreativ gewesen in den ganzen Aussagen, die da getätigt wurden. Ja, musst mal ein bisschen mehr an die Sonne gehen. Du musst einfach mal ein bisschen mehr lächeln. Wir hatten auch unsere Probleme. Ja, also wir sind aber nicht zu Hause geblieben. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ja, okay. Danke.
Schön auch, wenn dann gerade, und das ist auch so ein Punkt, wenn dann gerade aus der Familie diese Sprüche kommen mit, ja, wir hatten auch unsere Probleme damals, uns hat das auch nicht geschadet. Und dann fängst du mal an, irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auch mal so ein bisschen das Verhalten und die Traits eben dieser Menschen aus der Family zu hinterfragen, die dir eben sagen, ja, also wir hatten auch unsere Probleme, uns hat das auch nicht geschadet. Und dann stellst du irgendwann fest, so, ja, Mäuseken, vielleicht
sind Sie sicher
auch gar nicht mal so verkehrt, wenn du mal zu einem Facharzt gehen würdest. Ich habe da so das leise Gefühl, dass das vielleicht doch ein paar Schäden hinterlassen haben könnte und ihr euch das einfach nicht eingestehen wollt.
Klassik.
Da ist ja wieder genau dieser Punkt mit dem gesellschaftlichen Standing und dieser Tabuisierung und die zieht sich ja auch bis heute durch. Und da kommt ja dann noch dazu, also ohne jetzt irgendwie in die Schiene hauen zu wollen, von wegen, ja, die armen Männers. Aber gerade bei Männern ist halt auch immer so dieses Thema, das kann ja nicht sein, dass du da irgendwie ein psychisches Problem hast. Das passt ja jetzt überhaupt nicht ins Bild.
Ja, da hat er jahrzehntelang an eine Flasche gehängt dann, ne?
Ja, das sind ja dann auch solche Begleiterscheinungen. Das heißt, ich guck dir mal die Statistiken zu Alkoholmissbrauch an, beziehungsweise zu Alkoholsucht und Alkoholproblemen. Und dann stellst du relativ schnell fest, dass da ein nicht zu vernachlässigender Teil einfach mitunter auch aus unbehandelten Depressionen oder nicht erkannten Depressionen rührt.
Wenn wir aber gerade jetzt so bei geschlechtsspezifischeren Problemen sind, da musste ich gerade dran denken, als ihr über eure Erfahrungen damals mit ADHS im Kindesalter und so gesprochen habt. Das ist, also ich bin ja 1997 geboren, das heißt, da war alles schon mal ein bisschen weiter. Also ADHS war da auch schon so, da haben die Kinderärztinnen schon drauf geachtet. Und
ja, da war es ein Ding und da schwappte auch aus den Staaten dann schon das erste Mal so die ganze Ritalin-Geschichte.
Das war halt nur ein Ding bei Jungs.
Ja.
Also, ich als ein Female at Birth Person, ich hatte diese ganzen Auffälligkeiten, aber da wird halt nur bei Jungs drauf geguckt. Und als ich für die Autismusdiagnose meine ganzen Berichte zusammensuchen musste, die ich ja dann erst im Erwachsenenalter bekommen habe, die ganzen Zeugnisse, die ganzen, was sie nicht alles haben wollten, damit sie das vernünftig diagnostizieren können, ist halt auch klar, dass das bei einem Jungen wäre das diagnostiziert worden.
Ist an der Stelle schön, dass du sagst, das war tatsächlich dann so Mitte, Ende der 90er, war das dann eher ein Ding und völlig richtig auch. Da wurde dann gerade ADHS eben hauptsächlich bei Jungs diagnostiziert, wenn es denn diagnostiziert wurde. Die Mädels waren da immer weitestgehend raus und ja, entweder ist es gar nicht diagnostiziert worden oder es ist mit völlig absurden, teilweise auch hormonellen Geschichten erklärt worden, warum denn ein Mädchen jetzt eben gerade so drauf ist. Und bei den Jungs war dann tatsächlich auch gerade Mitte, Ende der 90er, und das hat sich auch sehr lange bis in die 2000er gezogen, das Mittel der Wahl, okay. Ja, das berühmte Zappel-Philipp-Syndrom und solche Geschichten kamen dann ja auch gerne mal ins Spiel. Und ja, was hat man getan? Man ist dann eben nicht auch auf die psychische Ebene gegangen, sondern da wurde dann halt mit Ritalin um sich geworfen, bis im wahrsten Sinne des Wortes der Arzt kam. Hauptsache, das Kind hat funktioniert. Dass das jetzt nicht unbedingt sehr, sehr clever ist, ja. Ja doch, darüber sollten wir uns vielleicht auch unterhalten.
Ich hatte lange Ritalin genommen, aber ich habe keine Ahnung, weiß nicht mehr, wie sich das geäußert hat bei mir.
Das kann ich tatsächlich nicht aus der persönlichen Erfahrung sagen, weil wie gesagt, im Kindesalter wurde es bei mir halt einfach verneint und wurde dann auf irgendwelche anderen Geschichten geschoben. Da kamen dann halt eben auch hauptsächlich diese Sprüche und deswegen ist die Sozialphobie auch so interessant. Hat sich bei mir auch geäußert damals. Hat sich auch sehr früh geäußert und da war dann immer auch gerade von meiner Mutter sehr gerne die Erklärung so, ja, du musst dir einfach mal Freunde suchen, ne? Dann bist du ja auch wieder besser drauf. Ja, guter Plan auch, wenn das halt eines der Symptome ist und genau das eines der Probleme ist, dass eben das nicht die Option sein kann in dem Moment.
Ja, da hängen ja auch oftmals noch Minderwertigkeitskomplexe dran. Also das war zum Beispiel bei mir so, ich habe mich nie wertgeschätzt gefühlt und ich war immer der Kleinste, so wie heute. ich hatte immer Angst, mit anderen Menschen zu sprechen. Und wenn du das eben nicht kannst, kannst du dir auch nicht einfach mal eben Freunde suchen. Das funktioniert so nicht. Ja.
Ja.
Ich hatte auch keinen Bock auf Menschen.
Das kommt noch dazu, heutzutage.
Ich hatte als Kind schon keine Lust auf Menschen.
Ich werde bis heute noch gefragt, geh doch mal am Wochenende feiern oder raus mit Leuten. Ich sage, ja, das ist überhaupt nicht mein Ding, sage ich jetzt mal, ne? Überhaupt nicht. So mit Einzelpersonen ja, aber nicht mit so vielen oder so. Gar keinen Bock, ey.
Das ist bei mir zum Beispiel auch ein Punkt. Ich war auch in meiner Teenager- oder in der 20er-Zeit, wenn wirklich alle losgerannt sind und am Wochenende irgendwie Disco-Party hast du nicht gesehen. Ich habe mir das dann mehr oder weniger immer so mit aufzwängen lassen aus dem damals schon kleinen, aber wenn dann näheren Umfeld. So, ja, komm doch mal mit und wir gehen jetzt mal Party machen und ist doch alles toll und yay und wir trinken 3-4 Cocktails und gehen dann mal ein bisschen tanzen und hast du nicht gesehen. Und ich hab's immer gehasst. Das hat mir nie irgendwie was gegeben. Im Gegenteil, ich war dann immer maßlos überfordert und relativ schnell eigentlich so am Ende jeglicher Aufnahmefähigkeit, wenn überhaupt noch eine da war. Und bei mir zum Beispiel hat sich das dann auch so geäußert. Ich habe dann, das habe ich aber auch erst im Nachgang erfahren, als ich dann wirklich mal gerafft habe, was da irgendwie schief läuft. Und das war reichlich spät. Und eben wie Crane auch gerade sagte, als es dann darum ging, mal wirklich so ein bisschen in der Vergangenheit zu forschen und mal irgendwie alte Zeugnisse, alte Diagnosen, alte Arztberichte rauszusuchen. Da wurde dann relativ schnell klar, was eigentlich Phase ist. Und gerade bei solchen Geschichten, mir, ja, jetzt komm mal mit und geh mal mit Party machen. Also im Nachgang kann ich jetzt feststellen, bei mir hat sich das dann auch an der Stelle schon insofern teilweise körperlich geäußert. Ich bin dann irgendwo mit hingegangen, hab mich da breitschlagen lassen, hab dann eben versucht, die berühmte gute Miene zum bösen Spiel. So, ja, ich hab jetzt total viel Spaß, es ist alles super hier. Und irgendwann macht der Körper dann einen Shutdown und das äußerte sich dann darin, dass ich ohne irgendwie großartig was zu trinken oder was zu mir zu nehmen, also nicht, dass es jetzt dann daran lag, dass ich mich mit irgendwas zugeballert hätte. Nö, ich bin dann mit in irgendeine Disco gegangen und irgendwann gab es einen Shutdown und ich lag dann bei vollster Lautstärke auf irgendeiner Bassbox vor irgendwelchen Bühnen und habe einfach gepennt. Und bin dann wirklich so komplett in die Ecke getreten gewesen. Und die Leute haben mich angeguckt, so, ja, was hast du denn heute geraucht? Ja, gar nichts. Ja, du bist doch völlig besoffen. Ja, ich hatte ein Bier vor einer Stunde. Ich bin bestimmt richtig rotzevoll gerade.
Bei mir hat sich anders geäußert, aber ich fühle das sehr. Ich fühle das sehr. Also bei mir war es einfach so, ich war auf solchen Partys oder auf Konzerten, wo ich dann hingeschliffen wurde. Und bei mir hat der Körper auch dicht gemacht, aber auf eine andere Art. Also ich stand dann wirklich da total anteilslos und habe in die Gegend gestarrt. Ich habe einfach versucht, die Zeit möglichst schnell für mich rumzukriegen, weil das für mich so eine Anspannung war und irgendwann war der Kopf so voll, dass ich einfach wirklich wie weggetreten war.
Ja.
Ja.
Also ja, das hier, genau was?
Ja, alles gut. Alles gut.
Also wenn ich hier zum Beispiel selbst in so eine Zeckenbar, sage ich jetzt einfach mal, gehen, Nachbarort, habe ich mich auch öfter mal hingezwungen. Also keine Ahnung, also wenn dann auch nichts passiert ist, wurde ich schnell pissig. Irgendwie bin ich dann auch richtig, ich weiß nicht. Also A, fühle ich mich dann doppelt so schlecht wie vorher oder noch schlechter. Und mir geht alles auf den Sack, ne? Wenn es irgendwie nicht unbedingt so läuft, wie ich jetzt dachte oder so. Das ist ganz komisch.
Reizbarkeit,
ja. Ja, das ist total, weiß ich nicht. Ne, und dann ich bin auch einer, der keinen Alkohol trinkt, weil ich den Geschmack ekelhaft finde, ne? Und dann ja, trinkst du nicht mal hier und das und willst du nicht mal da. Boah, Junge, ne? Wirklich, da gehe ich kaputt bei.
Übrigens auch ein schöner Punkt. Gerade das Thema Alkohol ist ja auch ein gesellschaftliches Thema. Und ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also ich gerade in der Teenager- und in meiner Zeit in den 20ern so gut wie überhaupt nicht getrunken. Also wenn da wirklich mal ein Bier im Spiel war, dann war das schon viel. Was sich bei mir aber dann relativ schnell geäußert hat, und ich denke, da können auch einige relaten, ich habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass Cannabis eine relativ gute Behandlung ist bei mir. Hat sich dann einfach so geäußert, wenn dann mal wieder so Phasen drin waren, wo ich mir dachte, okay, irgendwie wird gerade alles zu viel, der Kopf geht komplett steil, ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe und es funktioniert einfach nichts mehr so richtig. Ja, eine Tüte in die Hand und plötzlich, plötzlich konntest du dich wenigstens wieder so halbwegs fokussieren und plötzlich ging dann wenigstens so das Gröbste wieder so etwas einfacher von der Hand. Und das, wie gesagt, ich hoffe, die Formulierungen ergeben ein bisschen Sinn. Grätsch bitte dazwischen, wenn ich nur noch vor mich hin brabbel, weil kognitive Leistungsfähigkeit und so. Das ist aber auch was, worauf man vielleicht achten sollte. Weil wenn du dir plötzlich hochpotentes Cannabis in Schädel ballerst und dann eben von der Wirkung her was anderes passiert als das, was ich sage jetzt mal bei einem normal funktionierenden Hirn passiert, nämlich dass du einfach im Idealfall nur noch gechillt in der Ecke sitzt und dir denkst, ja, Leben ist schön, sondern wenn das eher dann so die Auswirkung hat, du haust dir das rein und danach bist du dann eher so auf dem Level, dass du sagen könntest, naja gut, jetzt funktioniert so halbwegs normal, du hast jetzt aber nicht irgendwie den Effekt, dass du dann, sag mal, weggetreten bist oder dass du in der Ecke sitzt und vor dich hinsabberst und dich über alles freust, was so passiert, dann ist das auch schon so ein Indiz dafür, dass man vielleicht mal gucken sollte, ob da nicht irgendwas anderes im Hintergrund schlummert. Weil, ja, es ist eben nicht so ganz normal. Und das kann man auch auf andere Substanzen ausweiten. Und da kommen wir dann sehr schnell wieder in die Ritalin und Medikinet und wie sie nicht alle heißen Geschichte. Wenn jetzt eine, ich sag mal, nicht beeinträchtigte oder normal funktionierende Person mit Substanzen experimentiert und sich zum Beispiel Methamphetamine in den Schädel ballert. Wie äußert sich das normalerweise? Ja, du bist hyperaktiv, du möchtest irgendwie was tun, du bist richtig gehypt und alles ist toll. Und wenn eben eine Person mit einem im Zweifel nicht diagnostizierten ADHS und nicht diagnostizierten Depressionen anfängt, mit solchen Substanzen zu arbeiten, dann hat das eher den Effekt, dass du dann, ich sag mal in Anführungszeichen, wie ein normaler Mensch funktionierst. Also so quasi einfach nur so das Base-Level an Funktionalität erreichst und eben keinerlei oder kaum wahrzunehmende, berauschende oder pushende Effekte hast, sondern dass einfach nur alles erstmal, es funktioniert halt plötzlich alles relativ normal. Und das ist auch was, glaube ich, immer gern vernachlässigt wird, weil auch da kenne ich aus eigener Erfahrung und bei Menschen, die dann auch erst später festgestellt haben, dass sie betroffen sind und eben auch in jüngeren Jahren und in der Sturm- und Drangzeit mal ein bisschen mit solchen Substanzen rumexperimentiert haben, dass das tatsächlich dann eher immer damit abgetan wird, so, ja, na gut, das wirkt halt bei mir jetzt nicht. Oder, ja, na gut, da funktioniert mein Körper dann halt irgendwie anders. Aber dann nicht wirklich auf die Idee gekommen wird, dass das vielleicht gerade die Ursachen in solchen psychischen Geschichten haben kann. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da auch noch irgendwie ein, zwei Anekdoten, weil ich hätte dann gerade dazu auch noch eine.
Also ich möchte nur ganz kurz sagen, also wenn man konsumiert, um zu funktionieren, dann ja, sollte man so oder so irgendwann mal zum Arzt gehen, weil das kann nicht gut enden. Das geht gar nicht. Ist bei mir tatsächlich auch so der Fall gewesen. Ich musste irgendwann konsumieren, ob es jetzt Alkohol war oder jetzt nichts Schlimmes oder so, aber halt Alkohol, sagen wir jetzt Alkohol. Ich musste konsumieren, um für andere Menschen sozial nicht aufzufallen.
Ja.
Und das war dann auch letztendlich mitunter einer der Gründe, warum ich mich in Therapie begeben habe. Also ich habe gemerkt, ich konsumiere in besonderen Situationen, wenn es jetzt für mich schwierig wird, wenn eben diese Sozialphobie kickt und die Depression dadurch gepusht wird, trinke ich mir Mut an. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass man Hilfe braucht. Ganz klar. Das wollte ich nur nochmal zwischenwerfen. Aber wenn ihr jetzt da nochmal auf das andere Thema eingehen wollt, gerne.
Nee, ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Punkt. Und ich glaube, das ist auch was, da kann vermutlich dann auch eine etwas größere Zuhörerschaft vielleicht was mit anfangen. Gerade Alkohol ist ja so ein Thema. Eben weil er gesellschaftlich akzeptiert ist und weil es ja immer ganz gerne dann auch damit abgetan wird, so ja, der kulturelle Hintergrund und das gehört ja quasi zur Kultur und das ist ja alles nicht so schlimm und das ist ja alles völlig normal. Ja, nee, ist es eben nicht. Und das ist so ein Punkt, da kann ich auch relativ gut relaten, weil eben wie erzählt, in jüngeren Jahren konnte ich mit Alkohol tatsächlich herzlich wenig anfangen und dann kamen irgendwann Phasen, und das ist eben genau dieser Punkt, einhergehend mit auch der Sozialphobie, die auch bei mir ein Thema ist, habe ich dann irgendwann mal festgestellt, scheiße, warte mal, ich hab zum Beispiel, so ganz banales Beispiel, es steht einen Termin an und ich muss mit irgendjemandem telefonieren. Und es geht jetzt um ein wichtiges Thema. Also das heißt zum Beispiel, du musst mit irgendeiner Behörde telefonieren, du hast irgendeinen Termin mit, keine Ahnung, platt gesagt, lass es eine Krankenkasse oder irgendwas sein. Und du merkst schon von vornherein, wenn dieser Termin überhaupt feststeht oder wenn du weißt, das ist jetzt in ein, zwei, drei Wochen hast du den und den Anruf oder hast du das und das Treffen oder musst in das und das Büro. Und alles fängt an, sich in dir schon dagegen zu sträuben und du denkst, oh Gott, bitte nicht und nee und hör mal auf. Und dann kommt irgendwann der Punkt und das kommt oftmals ja auch sehr unterschwellig, ohne dass du das in dem Moment wirklich für dich wahrnimmst. Du weißt, ich habe in 2 Stunden ein Telefonat oder ich muss in 2 Stunden da und da sein. Alles sträubt sich, du hast wirklich körperliche Symptome, es entwickelt sich eine Übelkeit. Du merkst plötzlich, wie auch an der Stelle dann wieder der Körper schon fast in so einen Shutdown geht und du eigentlich nichts mehr geschissen kriegst. Ja, und plötzlich hast du halt mal ein Gläschen in der Hand und trinkst dir einen und denkst dir so, ah ja, okay, jetzt geht's. Jetzt kann ich dann wenigstens mal mit jemandem sprechen. Das ist so ein Phänomen, das ist ultra weit verbreitet. Und da sind wir dann ganz schnell wieder bei der Stigmatisierung und der Tabuisierung und dann auch sehr oft einfach auch MedizinerInnen, die das entweder gar nicht auf dem Schirm haben oder die dann selbst noch so in irgendwelchen alten Vorgehensweisen verhaftet sind, dass oftmals überhaupt nicht auf die Idee gekommen wird, dass das vielleicht ganz andere Ursache haben kann und dass das jetzt nicht irgendwie so eine vorübergehende Phase ist, in der halt mal irgendwie was scheiße gelaufen ist und du deswegen dann kompensierst, indem du dir einen trinkst oder indem du dir irgendwas in der Nase knallst oder indem du jetzt mal übermäßig einen wegkiffst. Und das sind wir dann halt sehr schnell wieder bei dem Punkt, dass dann halt auch oftmals A, falsch diagnostiziert wird und dann in der Folge natürlich auch ganz, ganz falsch und in ganz andere Richtungen behandelt wird. Und ja, du dadurch halt nichts besser machst, im Gegenteil, du wirst erstmal so richtig in die Jauchegrube geworfen mit so einer Chronologie und so einem Verlauf.
Ja, und es hat Auswirkungen auf dein späteres Leben. Sehr starke.
Wie du zum Beispiel auch sagtest, das wirkt sich dann nicht zuletzt auch natürlich auf persönliche Beziehungen aus und das kann dann halt auch in Partnerschaften sehr schnell zu einem Problem werden. Da kann ich insofern auch relaten. Ich habe keine Ahnung, ich habe über die Zeit meines Lebens eigentlich, bis ich dann irgendwann mal an Nana geraten bin, hatte ich eben immer das Problem, dass Beziehungen zum Beispiel oftmals sehr schnell und mit sehr viel Wucht anfingen. Nur da eigentlich immer sehr schnell, sehr intensiv mit allem drin warst und das dann aber auch nach immer nicht allzu langer Zeit auch ganz, ganz dolle und ganz, ganz schnell gekippt ist. Und du irgendwann mal anfängst, drüber nachzudenken, ja, scheiße, bist du halt nicht beziehungsfähig. Dann kommen irgendwie solche Sprüche, ja, dann bist du halt für Beziehungen nicht gemacht. Und irgendwie kommt man dann nur sehr schwer oder selten auf die Idee mal zu hinterfragen, ja, vielleicht ist auch da irgendwie was ganz anderes im Busch und vielleicht ist das jetzt einfach nicht so ein Ding, dass du nicht platt gesagt und runtergebrochen nicht beziehungsfähig bist. Was ist ja im Prinzip dann tatsächlich so, aber damit ist es halt nicht getan. Das ist nicht so ein Ding mit, da kommen wir dann auch wieder auf dieses, ja, du musst einfach mal wieder ein bisschen lächeln und positive Gedanken und hast du nicht gesehen. Nee, so funktioniert es halt nicht.
Ja. Schöner formulieren hätte ich es gerade nicht gekonnt. Bei mir kann ich es genauso relaten, dass das genauso passiert. Ich bin eben aber auch auf eine Person gestoßen, die keinerlei Bezug zu Depressionen hatte, eben dieses Mindset vertreten hat, die Person ist faul, die Person kann das einfach nicht, die möchte das nicht. Es wurde nicht drauf eingegangen und deswegen, ich kann da komplett relaten. Bei mir war es einfach so, ja, genauso wie du es besprochen hast quasi. Ja.
Das ist dann auch wieder, und da bist du dann sehr schnell wieder bei Depressionen und was Depressionen an sich eigentlich mit sich bringen. Gerade in Bezug auf zwischenmenschliche, beziehungsweise dann eben auf partnerschaftliche Beziehungen, geht ja mit Depressionen auch sehr, sehr gerne dann im Zuge der Antriebslosigkeit einher, dass du dann auch körperlich einfach gar kein großartiges Interesse am Partner in dem Moment hast und das dann sehr schnell einfach auch fehlinterpretiert wird, dass, ja gut, das ist dann nicht die richtige Person oder dieses berühmte, man lebt sich da irgendwo auseinander, was durchaus auch sein kann, was aber oftmals eher dann auch wieder ein Indikator dafür ist, dass da eigentlich was ganz anderes schiefläuft, gerade eben, wenn das in sehr frühen Phasen einer Beziehung auftritt.
Ja, und nur um es einfach auch mal ausgesprochen zu haben, auch sexuelle Unlust gehört tatsächlich zu einer der Symptomatiken. Auch das ist, falls ihr das bei euch bemerkt, auch das wäre eventuell einer der Indikatoren, wo ihr sagen könntet, hey, ich gehe mal zum Arzt. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Also wenn ihr euch auch nur halbwegs darin wiedererkennt, sucht euch Hilfe, das ist nichts Schlimmes, macht es.
Letzten
Endes. Und wir verlinken hoffentlich auch ein bisschen was. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und letzten Endes, es muss ja tatsächlich auch nicht sein, dass das dann Anzeichen oder Symptome eben einer unterschwelligen Depression oder einer nicht erkannten Depression sind. Es kann allerdings sein, und spätestens, wenn dann halt mehrere von diesen Symptomen aufeinandertreffen, ist, glaube ich, wirklich Alarm angesagt. Also gerade, wie du es auch erwähnt hast, wenn du in Partnerschaften dann auch merkst, so, am Anfang gerne mal überenthusiastisch und man stürzt sehr schnell dann in eine Beziehung und hat so diese Anfangseuphorie und da ist dann eben auch diese körperliche Anziehung und der sexuelle Antrieb. So quasi am Anfang kommst du aus der Kiste nicht raus und irgendwann kippt das sehr, sehr schnell und du denkst dir nur so, ach nee, geh mal weg und lass mal. Und parallel merkst du, wie dann auch deine Stimmung abflacht und wie du einfach komplett wieder völlig in eine Antriebslosigkeit kommst. Spätestens dann ist eigentlich wirklich der Punkt erreicht, wo du sagen solltest, ey, okay, vielleicht geh jetzt wirklich mal zum Arzt. Da ist dann halt auch wieder genau dieser Punkt. Es ist nach wie vor, es ist natürlich in den letzten 20, 30 Jahren besser geworden, das kann man nicht in Abrede stellen, aber es ist längst noch nicht auf einem Level, dass man sagen kann, es wäre kein Problem, wenn du dich in auch psychologische oder psychiatrische Hilfe begibst. Ich merke das bis heute bei mir zum Beispiel, ich meine, da kommt dann der 45-jährige, bärtige Klingone um die Ecke mit seinen fast 1,90 und erzählt dir irgendwas so, du, also ich habe schon ein paar psychische Probleme und das ist jetzt auch nicht zu vernachlässigen und du wirst halt bis heute dann teilweise von Menschen angeguckt, so nach dem Motto, ja, guck dich mal an, das kann doch gar nicht sein. Ja, doch, kann's.
Ich find's auch geil, dass bei meinem Hausarzt immer noch der Veganismus noch irgendwie als Sündenbock für Antriebslosigkeit gesucht wird und schlaflos oder ne, für lang anhaltende Müdigkeit. Auch mega cool.
Der Klassiker, ja.
Also das ja, es wurde dann, wie nennt sich das? Was hatte ich letzte Mal gesagt, Franzi? Was für einen Mangel hatte ich? Boah, wie nennt sich das Zeug?
Folsäure. B12 vielleicht? Folsäure.
Ja, habe ich dann supplementiert so ein bisschen per Weizenkeime und trotzdem minimal besser, ja, aber konnte immer noch den ganzen Tag pennen, bis heute.
Anekdote an der Stelle tatsächlich auch. Ich habe in den früheren 2010ern, das war tatsächlich dann noch deutlich, bevor es wirklich mal bei mir auch an dem Punkt war, dass dann in die Diagnostik an richtiger Stelle gegangen wurde, hatte ich auch ein paar Mal so Phasen, da ging irgendwie gar nichts mehr voran. Zu der Zeit war ich in einer Angestelltenposition, in einer doch sehr verantwortlichen Position mit Personalverantwortung und hatte da auch wirklich immer gut zu tun und habe halt gemerkt, dass obwohl mir das an sich eigentlich alles echt Spaß gemacht hat und ich den Job auch wirklich gemocht habe, wurde das in einem sehr kurzen Zeitraum dann tatsächlich sehr schnell sehr, sehr schlimm und ging dann auch so weit, dass es dann echt losging. Ich war dann teilweise 1, 2, 3 Wochen am Stück plötzlich krankgeschrieben, weil obwohl der Job an sich recht geil war. Es war wirklich an sich alles cool. Mir hat der Job Spaß gemacht, die Bezahlung war pornös gut. Ich hatte eigentlich keine Sorgen und hatte halt trotzdem permanent Sorgen und irgendwelche komischen Gedanken. Und ist übrigens auch so ein Punkt, sollten wir vielleicht nochmal drauf kommen, weil das geht auch sehr oft und sehr schnell einher. Ich wollte komische Gedanken, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und irgendwann hatte ich dann wenigstens zum Glück so für mich den Punkt erreicht, ja gut, ich kann jetzt nicht irgendwie permanent jeden zweiten, dritten Monat zum Hausarzt rennen und sagen, ja, ist gerade alles ein bisschen und ich habe da ein bisschen Aua und körperlich ist gerade so, brauch mal ein bisschen Ruhe, schreib mich mal 1, 2 Wochen krank wegen, keine Ahnung, da sitzt ein Furz quer oder so. Da kam dann irgendwann tatsächlich auch mal der Spruch, als ich versucht habe, das dann bei dem damals behandelnden Hausarzt zu hinterfragen, ja, müssen wir mal ein Blutbild machen. Na gut, haben wir mal ein Blutbild gemacht. Und oh Überraschung, was kam damals schon? Und damals war ich noch nicht vegan. Ich lebte da schon vegetarisch, aber nicht vegan. Und da kamen dann auch schon nach diesem Blutbild Sprüche wie, ach Mensch, guck, da ist ja ein B12 und ein D-Mangel.
Ja, den no jeder hat.
den jeder hat. Das wurde aber damals schon und wird ja auch bis heute nicht wirklich ernst genommen. Also nur um das mal auch aufzuklären, einen Vitamin-D-Mangel hat praktisch so gut wie die komplette Bevölkerung, gerade in Deutschland. Das wird aber auch nie so richtig thematisiert. Und auch B12 ist schon immer ein Thema gewesen. Und im Gegenteil, da kommt der Veganismus wieder ins Spiel. Gerade wenn du dich vegan ernährst und auch mitunter mal Ersatzprodukte zu dir nimmst, was ja so gut wie jeder Veganer tut, gerade diejenigen, die es eben ausschließlich aus ethischen Gründen sind. Weil da ist nicht der Gesundheitsaspekt im Vordergrund, sondern einfach nur, ich möchte nicht, dass andere Lebewesen für mich ausgebeutet, gequält oder getötet werden. Dann nimmst du halt auch Ersatzprodukte zu dir. Und jetzt in 2025 sind wir an dem Punkt, wenn du ein Veganer bist, der auch mal irgendwie eine Ersatz nicht tierische Milch trinkt oder irgendwelche Fleischersatzprodukte, die sind so mit B12 mittlerweile vollgekloppt, dass du als Veganer im Zweifel sogar einen deutlich besseren B12-Wert ohne Supplementieren hast, als der Omni, der um die Ecke kommt. Und da war damals dann halt auch das Ding, ja, wir müssen bei dir jetzt mal, du musst mal öfter raus an die Sonne, ne? Du darfst nicht immer nur im Büro sitzen. Oh, und dann supplementieren wir mal ein bisschen B12 und dann wirst du sehen, die geht's ganz schnell, ganz dolle besser. Ja, haben wir gemacht. Und jetzt könnt ihr mal raten, was dann passiert ist. Und wie doll mir das dann danach ging. Das war richtig gut. Ich habe mir da irgendwie D- und B12-Pillen reingeballert, bis dann an anderer Stelle schon fast wieder der Arzt kam. So nach dem Motto, ja, keine Ahnung, soll ich die ganze Packung dann pro Dosis und pro Einnahme auf einmal fressen? Weil irgendwie merke ich keinen Effekt. Im Gegenteil, der komplette Zustand wird immer schlimmer. Dann wirst du erstmal von dem Hausarzt angeguckt. Oh ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist da ja... Also es passiert dann halt so oft, dass das über einen langen Zeitraum rumgedoktert und ausprobiert und experimentiert wird und nicht so wirklich mal auf die Schiene gegangen wird, ey, vielleicht ist das wirklich was Psychosomatisches.
Dabei sind die Zahlen ja klar. Also ich meine, es sind so viele Menschen, die mittlerweile unter Depressionen leiden, dass eigentlich selbst, also Hausärzte sollten dort eigentlich mitunter als erstes angreifen. Also normalerweise, aus meiner Sicht, das ist so weit verbreitet, dass eigentlich genau diese Diagnose sehr häufig gestellt werden sollte heutzutage. Aber wird es nicht. Wird es nicht. Es ist immer noch verpönt.
Das ist ja auch gerade das Absurde an der Stelle. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass Depression an sich schon als Volkskrankheit seit längerem bezeichnet wird und auf anderer Seite dann aber trotzdem immer noch an sehr vielen Stellen eben überhaupt nicht dran gedacht wird, da mal ein bisschen zu hinterfragen. Und da ist auch so ein schöner Punkt. Ich hatte mir die letzten Tage zu dem Thema, nicht zuletzt, weil es auch gerade bei Nana und mir in jetzt aktuell wieder so ein Thema ist und auch jetzt aktuell speziell bei Nana in letzter Zeit wieder mehrere depressive Episoden aufgetreten sind. Habe mich da noch mal so ein bisschen in die Statistiken gelesen, eben auch Stichwort Volkskrankheit Depression. Wenn du dir die statistischen und belegten Zahlen anguckst und dann aber weißt, wie das gesellschaftlich und medizinisch teilweise immer noch behandelt und an vielen Stellen auch einfach klein und weggeredet wird, die geschätzten Dunkelziffern sind ja erschreckend.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Punkt, da hatte ich mich noch nicht großartig mit auseinandergesetzt. Aber ich habe da in der letzten Woche teilweise Zahlen gesehen, da wird dir schlecht. Das ist aber auch tatsächlich wieder, es ist logisch, wenn man sich dann auch die gesamtgesellschaftliche Situation mal so ein bisschen anguckt und was dann eben auch auf ganz anderen Ebenen so passiert. Und plötzlich wird da ein Schuh draus. Also das ist halt wirklich nicht nur ein medizinisches und ein persönliches Problem, um dann auch mal so ein paar Ernas und Günthers vielleicht ein bisschen wach zu rütteln. Das ist auch ein fucking volkswirtschaftliches Problem.
Oh ja, oh ja. Und nur weil du eben sagtest, also von der Dunkelziffer können wir gar nicht sprechen, die wissen wir nicht, die weiß wohl auch keiner, aber wenn wir uns, das hat mir auch, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, also in der ersten Episode dazu, 9,5 Millionen Menschen in Deutschland sind nachgewiesen depressiv. 9,5 Millionen. Das sind 12,5%. Das ist eine unglaubliche Zahl.
Wie du richtigerweise gerade gesagt hast, natürlich kann man eine Dunkelziffer nicht hundertprozentig und nicht valide bestimmen und an vielen Stellen ist es ein bisschen schätzen und Rätselraten, was man aber natürlich tatsächlich kann, ist anhand der validen und nachgewiesenen Fälle und dem, wie es sich dann halt in diesen Zahlen äußert, man kann es wenigstens so rudimentär hochrechnen und schätzen. Und da hatte ich tatsächlich ein paar Zahlen auf dem Tisch in den letzten Tagen. Deswegen meinte ich, da wurde mir dann wirklich schlecht. Und gerade wenn du halt eine betroffene Person bist, hittet das dann auch nochmal ein bisschen anders. Es wird halt in konservativen Schätzungen davon ausgegangen, dass diese 12 oder 13%, die tatsächlich ja statistisch erfasst und ziemlich wasserdicht sind, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass das mindestens die Hälfte der Gesamtbevölkerung betrifft.
Würde mich auch nicht überraschen. Also ich meine,
das sind ja die mit konservativen Schätzungen. Wenn du jetzt davon ausgehst, naja, okay, jetzt spinnen wir es mal ein bisschen weiter und gehen einfach mal so vom Worst Case aus, dann bist du sehr schnell in Bereichen, dass dann ja nicht nur diejenigen, die nicht davon betroffen sind, in der deutlichen Minderheit sind, sondern eigentlich schon fast verschwindend gering, beinahe nicht mehr am Prozent, sondern eher am Promillebereich kratzen. Und dementsprechend ist das halt wirklich so ein Ding. Und da stellt sich dann einfach wieder die Frage, wie kriegt man das gerade in der Gesamtsituation, in der wir uns ja auch gesellschaftlich befinden, wie kriegst du sowas mehr ins Bewusstsein? Weil ich denke, dass eben auch viel von dem, was wir gesamtgesellschaftlich jetzt als Status quo haben, nicht zuletzt eben mit solchen Geschichten zusammenhängt.
Aufklärung. Noch mehr Aufklärung. Wir müssen viel mehr als Gesellschaft auf solche Themen eingehen. Das nicht tabuisieren. Gut, wie wir da hinkommen, das wird die Frage sein. Das wird definitiv die Frage sein. Aber wir müssen auch nicht umsonst mit solchen Kleinigkeiten wie diesem Podcast auch eventuell mehr für Awareness sorgen. Und das versuchen wir. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Auch mal eventuell in den Familien nachfragen, wenn man das bemerkt, Menschen darauf hinweisen. Nicht verteufeln, das ist ganz wichtig. Nicht davon ausgehen, dass die Person einfach nur faul ist, dass die Person einfach nicht in das soziale Gefüge passt, sondern wirklich einfach mal nachfragen, hey, wie geht's dir mit der ganzen Sache? Ja, wir müssten empathischer werden, deutlich empathischer.
Ganz wichtig an der Stelle tatsächlich auch nochmal. Wir alle kennen, glaube ich, aus den eigenen Erfahrungen, wie das schon innerhalb familiärer Strukturen oder innerhalb, ich sag jetzt mal, ja, persönliche Kontakte oder innerhalb von Freundschaften zum Problem werden kann, wenn es in die Richtung geht oder wenn psychische Probleme auftreten und eben wie sehr es teilweise immer noch stigmatisiert ist. Aber es gibt auch an dieser Stelle immer die Möglichkeit, dass ihr, ohne das an die große Glocke hängen zu müssen, Hilfe in Anspruch nehmen könnt. Und sei es nur, um überhaupt mal abzuklopfen, ob das zutreffen könnte. Es gibt Hilfsangebote, unter anderem von der Deutschen Depressionshilfe, was sehr, sehr wichtig ist. Da könnt ihr euch auch kostenfrei und anonym hinwenden. Da gibt es sogar, ich glaube, warte mal, ich habe die irgendwo noch hier, wir werden das dann auch noch verlinken. Da gibt es auch diverseste 0800er Rufnummern, an die ihr euch wenden könnt, einfach um dann wirklich mit Geschultem und mit Fachpersonal mal abzuklopfen, ob da was dran sein könnte, die euch dann auch entsprechend an Fachstellen vermitteln können, bei denen ihr dann im Zweifel auch erstmal abseits von der Familie und abseits von irgendwelchen Beziehungen oder Freundschaften abklopfen könnt, ob da was dran sein kann, ob es vielleicht sinnvoll wäre, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und ohne, dass ihr dann direkt an ich sag jetzt mal, die Öffentlichkeit oder die große Glocke hängen müsst, dass da vielleicht irgendwie ein Problem vorherrscht. Weil gerade eben in, wie du auch sagtest, in Familien, besteht halt wirklich bis heute immer noch die valide Gefahr, dass du sowas äußerst und dann eben versucht wird, das einfach wegzureden mit, ja, du musst einfach mal aktiver werden, such dir doch mal Hobbys, ist auch immer so ein netter Spruch an der Stelle. Und weil Crane das auch vorhin angesprochen hat mit dem Hyperfokus, das war tatsächlich in Kinderzeiten bei mir so ein Ding. Bin damals schon, das habe ich dann auch festgestellt, als es darum ging, mal ein bisschen in der Vergangenheit zu forschen. Ich bin damals auch sehr, sehr oft in den Hyperfokus gefallen und habe das halt nicht gerafft. Und ganz im Gegenteil, Da haben sich die Eltern dann, beziehungsweise hat sich die Mutter und die Oma dann immer noch gefreut. Ach, guck mal, wie toll der sich da über stundenlang, keine Ahnung, mit was beschäftigen kann. Das ist ja total super. Das ist ja mega. Nee, das ist eigentlich nicht so total super, weil wenn das schon teilweise krankhafte Züge annimmt, dass du dann quasi nur noch mit einer Sache permanent beschäftigt bist und da nur noch mit Scheuklappen quasi durchrennst, dann ist das eher ein Indiz dafür, dass da was gar nicht so ganz in Ordnung ist und gar nicht so richtig stimmen kann.
Du musst auch die richtigen Hobbys haben. Also, weil du gerade gesagt hast, such dir mal Hobbys. Aber dann auch die richtigen. Weil wenn du als Hobby lesen hast oder zeichnen, dann, ja, aber das ist ja kein Wunder, wenn du die ganze Zeit alleine bist, dass es dir schlecht geht. Also, bloß nicht die falschen Hobbys haben.
Da ist übrigens auch so ein schönes Stichwort, die richtigen Hobbys. Bei mir hat sich das damals dann schon wirklich so geäußert. Ich bin so im Alter 8, 9, 10 oder so. Und wie ich heute weiß, wenn ich mir dann eben auch die Unterlagen und die Paper Trails von damals angucke, das war eine ganz, ganz heftige depressive Phase, die ich da hatte. Und da hat sich auch mein nicht diagnostiziertes und behandeltes ADHS damals schon hart ausgewirkt. Bei mir waren es diese scheiß Lego-Steine damals schon. Ich saß da dann teilweise wirklich über Stunden oder in Ferien zum Beispiel wirklich tagelang am Stück, dass ich schon fast ins Bett geprügelt werden musste, an diesen Dingern und habe einfach nur stur mit diesen scheiß Steinen vor mich hingespielt. Und das aber wirklich schon in, wenn ich mir das heute überlege, in absolut krankhaften Zügen. Und das wurde dann damit abgetan, ach guck mal, der ist ja total kreativ auch und das ist ja total super. Und dann kamen aber auch solche Sprüche, was Crane auch gerade meinte, du musst dann die richtigen Hobbys haben. Das vertrug sich dann wieder nicht so mit dem, du musst mal öfter raus und so. Und dann kamen eben so diese Sprüche, du musst mal öfter raus. Ja, und was war das Ende vom Lied? Dieser Hyperfokus war trotzdem dann immer wieder da. Und ich habe mich trotzdem immer wieder in dieses Thema gebissen und saß dann halt einfach irgendwann draußen auf dem Balkon oder auf der Terrasse und habe da den Scheiß vor mir ausgebreitet. Weil das ist ja okay, dann ist er ja an der frischen Luft und dann kriegt der Junge auch ein bisschen Sonne ab. Und er hat was, womit er sich beschäftigen kann. Und das ist ja auch super kreativ und das ist ja alles spitze und super.
Der Klassiker.
Ja. Mhm. Ja. Heute bin ich an dem Punkt, das hatten wir ja vor ein paar Tagen im Stream dann auch mal angesprochen, dass ich das vor kurzem dann nicht zuletzt halt durch einen berüchtigten YouTuber aus diesem Bereich für mich wiederentdeckt habe und dann tatsächlich festgestellt habe, bei mir ist das eine Möglichkeit dann, gegen ganz, ganz viele depressive Episoden und auch gegen ganz, ganz viele Probleme, die halt das ADHS dann immer mal mit sich bringt, vorzugehen. Ich setze mich dann mittlerweile halt bewusst hin und krall mir mal so eine Kiste von diesen scheiß Steinen oder irgendwie so ein Set, was irgendwie mal rumliegt und fange an, damit rumzubasteln. Und dann merke ich relativ schnell, okay, das funktioniert, weil dann ist das ADHS-Hirn beschäftigt und kann sich darauf fokussieren und du fährst dann aber auch spürbar körperlich ein bisschen runter, was ich aber halt auch gemerkt habe und was dann auch wichtig ist, worauf du achten musst, ist, dass du eben nicht in diesen permanenten Hyperfokus fällst und dich dann auch versuchst, selber irgendwann mal zu zwingen, so einen Endpunkt wiederzufinden und dich dann doch nochmal mit was anderem zu beschäftigen und nicht eben mit Scheuklappen wieder in einem Ding zu verlieren. Weil dann kann es auch sehr schnell einfach wieder einen gegenteiligen Effekt haben. Und Crane wollte gerade was sagen und ich bin da so fies drüber gegrätscht. Tut mir leid.
Alles gut. Ich wollte nur gleich nochmal kurz, weil es kurz vorhin um Hilfe suchen ging, noch so zwei Tipps loswerden, die mir gegeben wurden. Erstmal, wir wissen ja alle, wie scheiße es ist, sich einen Therapeut zu suchen, wie lange das dauern kann. Mhm. Und ich glaube, das wissen relativ viele Leute schon, wenn die Krankenkasse, dass man bei der Krankenkasse beantragen kann, wenn man von so und so vielen TherapeutInnen die Info bekommen hat, dass sie voll sind, dann kann man bei der Krankenkasse beantragen, dass auch private Therapien übernommen werden. So, es gibt ja relativ viele, weil es ja in Deutschland auch zu wenig Kassenplätze gibt. Und deshalb gibt es ja auch viele TherapeutInnen, die nur Privatpatienten behandeln. Und wenn man der Krankenkasse nachweisen kann, dass man entsprechend viele kontaktiert hat, was natürlich bei Depressionen auch immer super witzig ist, dann übernehmen die auch so eine Therapie bei einem Privattherapeuten, bei einer Privattherapeutin. Das ist so ein Tipp. Und der andere ist, dass man schauen kann, ob man in der Nähe eine Uni hat, die PsychologInnen ausbildet, denn die haben dann oft so eine Ambulanz, wo die Studierenden quasi zum Üben auch Therapie anbieten. Und die haben oftmals sehr viel mehr Kapazitäten als so eine Praxis. Das sind so zwei Tipps, die mir in den letzten Jahren gegeben wurden, wo man mit ein bisschen Glück schneller an den Therapieplatz kommt, als wenn man nur nach gesetzlichen Therapieplätzen schaut.
Richtig guter Punkt an der Stelle. Das muss man der Vollständigkeit halber aber dazu sagen, das ist natürlich hauptsächlich dann auch für Menschen interessant, die eben in der Nähe von solchen Einrichtungen oder von solchen Unis oder Universitätskliniken dann auch sind. Ist natürlich hauptsächlich interessant für Ballungsgebiete, in denen sowas gibt, oder dann eben auch für Großstädte als Stichwort, weil ich weiß, dass wir aus den Regionen auch viele Menschen in der Community haben. In Hamburg zum Beispiel ist da tatsächlich das UKE ein relativ guter Anlaufpunkt. Bei denen gibt es sowas, bei denen gibt es tatsächlich dann auch immer die Chance, in sowas reinzurutschen und dann über diesen Weg einen Einstieg in eine wirklich vernünftige Therapie zu finden. In Berlin wäre es die Charité, da gibt es das auch. Und ich kann auch da aus teils persönlichen und teils Erfahrungen aus dem näheren Umfeld sagen, das funktioniert tatsächlich und die sind da auch sehr, sehr zugänglich. Was natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder ein Problem ist, was Crane gerade noch angesprochen hatte, die Geschichte mit den Therapieplätzen und wenn du der Krankenkasse nachweist, so und so viele haben dir jetzt schon mitgeteilt, da gibt's nichts und das funktioniert nicht. Schmeißt da mal jetzt in diese Gleichung noch die Sozialphobie, die ja dann bei sehr vielen auch auftritt. Und dann wird's schon wieder sehr interessant, weil du musst halt auch erstmal in der Lage sein, dass du diese ganzen therapeutischen Anlaufstellen überhaupt mal durchgehst. Und da wird's ja schon sehr schnell zum Problem. Und auch das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil wenn du es dann mal geschafft hast, dich dazu durchzuringen, überhaupt den Kontakt aufzubauen und dich dann eben mit wildfremden Menschen am Telefon oder in irgendwelchen persönlichen Terminen abzugeben, und dir dann die erste Abfuhr kassierst, das ist natürlich instant dann schon wieder ein Downer, weil du es dann in deinem Mindset schon mal geschafft hast, dich dazu durchzuringen, das überhaupt in Angriff zu nehmen und dann sehr schnell auch passieren kann, dass du so eine Euphorie aufbaust, so ja, ich habe mich jetzt dazu durchgerungen gekriegt und dann hast du den Kontakt und dann heißt es instant, nö, also jetzt erstmal nicht und wenn dann überhaupt, ja, frag mal in 2 Jahren nochmal. Dann schaffst du es im Idealfall noch, dich dann nochmal durchzuringen und den nächsten Anlauf zu unternehmen. Und dann passiert das Gleiche wieder. Und ich weiß gar nicht, wo der Threshold momentan ist. Ich glaube, 5 oder 10 von diesen Absagen musste, glaube ich, einkassiert haben, bis dann die Krankenkasse überhaupt mal aktiv wird. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf.
Aber es kommt auch auf die Krankenkasse an.
Ja, stimmt. Da ist dann auch noch so ein Ermessensspielraum. Und je nachdem, wie dein Sachbearbeiter dann gerade geschissen hat und den Kontakt musst du ja, ja dann auch erstmal aufbauen. Das ist ja dann das Nächste. Und da hilft dir ja so gut wie keiner bei.
Und ja, ich kann da nur sagen, ich habe das auch so gemacht. Ich habe eine Freundin gefragt, dass sie für mich anruft, weil genau diese Sozialphobie. Da kann ich auch nur sagen, das kennen die meisten TherapeutInnen auch. Die sind das gewohnt, dass da andere für die PatientInnen anrufen. Und ich denke mir dann auch, wenn da schon jemand mit einem Problem hat, dass ich es nicht schaffe, selber anzurufen, dann ist das sowieso nicht der richtige Therapieplatz für mich. Darum kann ich Leute nur ermutigen, dass sie da auf andere Menschen zugehen und sie fragen, ob sie das für die machen können. Weil wenn das ein Problem ist für die Therapieperson, dann danke, dann brauche ich da auch keinen Platz haben.
Ja, dann ist es schlicht und ergreifend auch nicht die richtige Therapieperson und eigentlich schon das erste und sicherste Indiz dafür, dass diese Person vermutlich dann auch irgendwie im falschen Job gelandet ist. Ich sehe gerade, es wird auch schon an 1-2 Stellen auf die Uhr geschielt. Deswegen nur, um auf das, was Crane gerade sagte, nochmal kurz aufzubauen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr den Verdacht habt, dass da was im Raum steht und wenn ihr dann den Anlauf unternehmt, euch darum mal zu kümmern. Wenn da, und das ist ja in den meisten Fällen einfach so, die Sozialphobie auch ein Thema ist und ihr da wirklich Schwierigkeiten habt, versucht irgendwie, wenn es möglich ist, aus eurem engen Umfeld Menschen zu finden, die sich bereit erklären, dann für euch eben auch nicht zuletzt Terminabsprachen oder Erstkontakte zu übernehmen. Und ich weiß, das klingt dann auch immer so leicht dahergesagt, aber schämt euch auch nicht dafür, wenn ihr Menschen habt, mit denen ihr gut könnt oder die in eurem engeren Umfeld sind und ihr bittet die da um Hilfe, dann wird ein Mensch, der es auch ernst mit euch meint, kaum Nein sagen. Andererseits auch, wenn ihr dann Menschen habt, die auch an der Stelle versuchen, das dann irgendwie kleinzureden, wegzudiskutieren oder sagen so, nee, lass mal, dann ist es vielleicht auch an der Stelle an der Zeit, mal drüber nachzudenken, ob das dann wirklich die richtigen Menschen sind. Und auch aus eigener Erfahrung, aus jüngerer Vergangenheit, was das angeht. Nana und ich hatten auch einen richtig, richtig, richtig beschissenen Zwischenfall, was Therapeuten und Psychiater angeht. Wir haben es dann nämlich mal geschafft. Das ist jetzt auch wieder 2-3 Jahre her. Da gab es bei uns beiden aus beruflichen Gründen einen ziemlichen Einbruch und eine ziemlich heftige Phase. Und wir haben es dann tatsächlich doch geschafft, gar nicht so weit weg von uns einen Psychiater zu finden, der uns dann auch empfohlen wurde, und haben es geschafft, da dann auch einen Termin zu kriegen. Und es war eine ähnliche Shitshow. Also wir mussten uns da gegenseitig an der Stelle quasi die Terminabsprachen für den jeweils anderen übernehmen. Was aber auch wieder letzten Endes ein absoluter Luxus ist, wenn du in dem Fall 2 betroffene Menschis in einer Beziehung hast, die es dann aber wenigstens hinkriegen, und das ist ja übrigens auch ein Trait von ganz vielen Menschen, die da betroffen sind, du schaffst es dann oft, trotz Sozialtherapie für andere was zu übernehmen und was zu machen. Das ist dann weniger ein Problem, weil du ja selbst erstmal thematisch außen vor bist, aber du kriegst halt deinen eigenen Scheiß ums Verrecken nicht geregelt. Und da hatten wir es eben geschafft, uns da gegenseitig dann so zu supporten, dass wir eben keine 5 Autominuten von uns entfernt einen Termin bei einem Psychiater bekommen haben, waren da auch beide tatsächlich ziemlich euphorisiert, was das anging, weil wir dachten, ja, da geht wieder was voran, yay, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ne? So, jetzt gucken wir noch, wie der so menschlich drauf ist, und das passt dann bestimmt und es wird gut, weil der hatte ja dann auch irgendwie gute Empfehlungen. Und dann sitzen wir da und erzählen dem, was so los ist, und erzählen dem auch, was wir dann auch bei uns festgestellt haben, weil bei Nana ja zum Beispiel auch das Problem ist, bei ihr ist, also safe ist ADHS mit im Spiel bei den Depressionen. Das ist eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu sagen, es ist nur noch nicht von dem Facharzt diagnostiziert worden. Und dann saßen wir bei dem und hatten tatsächlich auch so wie der gute deutsche Bürgi einen kompletten Ordner dabei mit allem, womit wir uns auseinandergesetzt haben, was wir versucht haben, wie wir es schon angegangen sind. Also wir hatten quasi so ein 1000-Seiten-Buch dabei, mit dem wir nachweisen konnten, du pass mal auf, das ist jetzt hier nicht irgendwie, wir werfen jetzt hier nicht irgendeinen Dr. Google-Verdacht in den Raum und haben da irgendwie mal an einer Stelle irgendwas mitbekommen und denken uns jetzt, ja, das safe muss das auf uns zutreffen an der Stelle. Nee, wir konnten halt wirklich schon sehr stringent auch darlegen, womit wir uns beschäftigt haben und was wir ausprobiert haben, um eben auf diesen Schluss zu kommen. Und dann kam eben auch zur Sprache, dass wir uns aus dem Umfeld bei uns und nicht zuletzt auch durch meine Diagnosen dann mal dran gesetzt haben und geguckt haben, wie sich bestimmte Substanzen oder Medikamente bei Nana auswirken. Und haben ihm dann eben auch mitgeteilt, ja, wir sind gerade jetzt in der Phase, sie hat jetzt ausprobiert, wir hatten dann über einen längeren Zeitraum verschiedene Medis auch durchprobiert, eben speziell gezielt auf ADHS. Und haben dann halt festgestellt, zum Beispiel Medikinet hat bei ihr gar nicht funktioniert, dann gab es aber ein anderes, das hat wieder ein bisschen besser funktioniert, und konnten damit dann eben auch schon so darlegen, so, also wenn das nicht ein valider Verdacht ist, dass eben die Medis für diese Krankheit bei ihr eben genau den Effekt auslösen, den sie ja auch haben sollen und nicht irgendwelche lustigen anderen Wirkungen auftreten und das eigentlich eine völlige Schnapsidee ist. Und seine erste Reaktion war, ja gut, das funktioniert ja so überhaupt nicht. Ne? Also ihr könnt ja nicht einfach mit Selbstmedikation anfangen, und was denkt ihr euch überhaupt? Und jetzt müssen wir erstmal Urinproben nehmen, dass ich weiß, was da im System unterwegs ist. Vorher brauchen wir gar nicht weitersprechen.
Ja.
Herzlichen Dank auch.
Ja gut. Okay. Ja.
Und ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie motivierend das dann ist und wie oft wir zu diesem Psychiater danach noch Kontakt hatten.
Ich habe eine grobe Ahnung, ja.
Ich glaube, spätestens an der Stelle hat die jeder Mensch, der hier auch gerade zuhört. Ja, und seitdem, und das ist ja dann schon wieder Geschichte, da sind wir dann sehr schnell wieder in der Echtzeit, seitdem zieht sich das bei uns nach wie vor, dass wir immer noch auf der Suche nach brauchbaren TherapeutInnen sind. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber gerade bei mir ist ja momentan dann die Situation, dass aufgrund dieser ganzen Einschränkungen und eben auch der Diagnosen eine Shitshow vom Allerfeinsten im Hintergrund läuft, und mittlerweile ist da die Rentenversicherung im Spiel, die Krankenkasse, der medizinische Dienst von der Bundesagentur, Und spätestens, wenn du an dem Punkt bist, und deswegen kann ich auch allen nur sagen, bitte, 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 wenn ihr das bei euch feststellt, versucht so früh wie möglich abzuklären, was da los ist. Versucht so früh wie möglich irgendwie Hilfe zu finden, weil ihr wollt in diese Situation nicht kommen. Weil in dieser Situation bist du dann irgendwann an dem Punkt, da schiebt sich dann die Rentenversicherung die Verantwortung mit der Krankenkasse gegenseitig zu. Wirklich zuständig fühlt sich keiner mehr. Und wenn ihr dann irgendwann mal an dem Punkt seid, dass ihr über einen Krankengeldbezug raus seid und dann auch noch die BA mit ihrem medizinischen Dienst ins Spiel kommt, hast du eigentlich schon so gut wie verloren. Weil wenn du es dann nicht hinkriegst, auf einem anderen Wege irgendwie nochmal in therapeutische Unterstützung zu kommen, dann bist du einfach trocken und quer in den Arsch gefickt. Und das nicht mit Gleitgel, sondern mit Anlauf.
Schön formuliert, ja. Ich bin in der gleichen Situation jetzt mittlerweile und ich kann das so bestätigen.
Ja, Mensch. Alles auch wieder sehr schön holsam an der Stelle.
Ich glaube tatsächlich, dass sich dieses Thema immer mal wieder in einer Sonderfolge zeigen wird, dass wir das häufiger machen müssen, um vielleicht auch mehr Menschen damit zu erreichen. Ich glaube, es sollte heute nicht als Abschluss gesehen werden, dieser Reihe. Ich würde fast schon ein drittes Mal noch ansprechen wollen.
Absolut, ich würde das auch tatsächlich überhaupt nicht limitieren, sondern sagen, dass wir das vielleicht gerade in dieser Runde und gerade in diesem Format wirklich regelmäßig wieder aufgreifen sollten, weil, wie auch am Anfang und eingangs schon erwähnt, wenn sich das doppelt, wenn sich Themen wiederholen oder wenn sich dann auch die Erfahrungsberichte ja natürlich auch zwangsweise wiederholen, wenn wir das öfter machen, tut das dem Ganzen dennoch keinen Abbruch, weil ich glaube, man kann es nicht oft genug ins Bewusstsein prügeln. Und auch, weil vorher noch angesprochen wurde, in diesem kleinen Rahmen und mit der eher bescheidenen Reichweite ist es dennoch wichtig, weil das ist auch was ich zum Beispiel im Stream dann in Sachen politischer oder gesellschaftlicher Aktivismus immer wieder sage. Wenn das Ganze hier auch oder wenn ein Stream überhaupt dazu führt, dass auch nur eine Person irgendwie den Schub dadurch kriegt, sich darum zu kümmern oder dass ein Umdenken stattfindet oder dass eine Reflexion stattfindet, dann hat es sich schon gelohnt.
Definitiv, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Dann würde ich doch fast schon mal sagen, das waren gar nicht so schlechte Schlussworte für diesen Tag heute und für diese Folge. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank an euch drei. Vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben. Nochmal an der Stelle, sucht euch Hilfe, wenn euch das betrifft oder wenn ihr euch da wiedererkennt. Wir werden das alles nochmal verlinken. Ich werde auch mal gucken, dass wir das dann morgen und übermorgen in den Streams tatsächlich nochmal ein bisschen mit thematisieren und natürlich dann auch nochmal darauf verweisen. Und ansonsten noch ein paar Abschieds- und Schlussworte vielleicht von euch dreien und dann...
Ich würde es kurz halten wie immer. Free Palestine, Go Vegan und... Alle Verlinkungen habe ich bereits jetzt schon zusammengefasst. Die werden alle auch unter dem Podcast für euch einsehbar sein.
Ja, war wieder sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir können aber wirklich auch noch ewig neue Themen aufmachen. Also ich finde es gut, dass wir da auch sehr, sehr tief reingehen und gerne wieder.
Jederzeit.
Ja, ich habe auch nicht viel zu sagen.
Ja, dann an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank und unironisch jederzeit sehr gerne wieder und an alle anderen und an alle ZuhörerInnen an der Stelle. Bleibt stabil, passt auf euch auf, sucht euch Hilfe, wenn euch das betrifft. Wie Pflanzi gerade noch erwähnt hat, Verlinkungen werden dann alle entsprechend mit dieser Folge hier im Zusammenhang veröffentlicht. Und wir werden es dann auch die Tage im Stream nochmal ansprechen. Passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern, macht keinen Scheiß und bis zum nächsten Mal.